Ich stelle gerne die Frage, warum, ich komme hier mehr in die Mitte, warum Kommunikation als Herz der Ehe zu betrachten ist. Warum ist Kommunikation das Herz der Ehe? Nun, man muss sich überlegen, von der Schöpfung her, Adam wurde gemacht, Gott führte paarweise während des ganzen Tages, übrigens, ich nehme das wörtlich, paarweise Mann und Frau Elefant, Mann und Frau Katze, führte er an Adam vorbei und Adam hatte kein Gegenüber, er hatte keinen Partner, er war allein. Und ich denke, Gott wollte Adam klar machen, dass er alleine war. Alle anderen waren zu zweit und er alleine. Und ich frage Paare, warum können wir wissen von der Schöpfung her, dass Kommunikation das Herz der Ehe ist? Und es ist zurückzuführen zu diesem Tag an der Schöpfung, als Adam sein Alleinsein festgestellt hatte, beobachtet hatte, wahrgenommen hatte. Und dann sagte Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und er brachte Eva zu Adam, um ihn aus dem Alleinsein in die Zweisamkeit, in die Gemeinschaft zu bringen, eine andere Person. Dieser Begriff, den ich jetzt sage, habe ich in den 70er Jahren gelesen und es war mir neu damals und ich lese es mehr und mehr heutzutage, aber es ist ein sehr wichtiger Begriff. Unser Gott ist ein Beziehungswesen, Vater, Sohn und Geist. Und als ich meine Arbeit gemacht habe für meine Dissertation, habe ich alle neutestamentlichen Bibelstellen finden wollen, wo mindestens alle drei von den Persönlichkeiten der Dreieinigkeit erwähnt sind. Und wenn ich Leute frage, wie viele sie schätzen, ich frage Pastoren, ich frage andere Dozenten, ich frage gern, was schätzt du, wie viele habe ich gefunden? Als allerhöchstes, vielleicht hast du 200 gefunden. Und manche schätzen 20 oder 50. Ich habe fast 2000 gefunden. 80% von dem Epheserbrief ist eigentlich eine Beschreibung von der Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Geist, wie sie wirken in unserem Leben. Das Neue Testament ist voll von der Beziehung Vater, Sohn und Geist. Zum Beispiel Jesus, es heißt in Matthäus 4, wurde in die Wüste geführt vom Heiligen Geist. Interessanterweise, der Geist Gottes leitete Jesus und Jesus folgte ohne Widerstand. Der Geist Gottes kommunizierte, geh in die Wüste mit mir und Jesus ging. Später, als Jesus zum Vater fuhr, der Geist Gottes wurde gesandt. Jesus sagte, ich sende den Geist. Jesus hat jetzt die Leitung. Sie haben Leitungsplatz getauscht. Interessant, ha? Leitungsplatz getauscht. Jesus sendet den Geist in die Welt, dass der Geist Gottes uns bewohnt und die Gemeinde Jesu bewohnt. Es ist kommunikationsständig, kommunizierte Jesus mit dem Vater. Wir sagen, das Reden mit Gott ist Gebet. Und ich habe ein Buch, ein dickes Buch zu Hause, alle Gebete der Bibel. Und wenn der Autor in dem Neuen Testament schaute, hat er alle Gespräche, wo Leute zu Jesus kamen, wo der Hauptmann zu Jesus kam, mit ihm sprach, wenn Gebet Reden mit Gott ist, war das Gespräch ein Reden mit Gott, also Gebet. Wir denken natürlich nur daran, das Gebet ist das Reden mit einem Gott, den wir nicht sehen. Aber alle Gespräche mit Jesus waren Reden mit Gott. Gott redete oft mit dem Vater. Und ich schäme mich eigentlich hier öffentlich zu bekennen, wie wenig ich sah zur Zeit des Schreibens von meiner Dissertation und wie viel mehr ich dazu gelernt habe, seitdem es geschrieben wurde, 2006. Denn ich habe nicht viel geschrieben im Text über Gebet und nicht gesehen den Stellenwert von Gebet mit Gott und Kommunikation zwischen uns Menschen. Und interessanterweise in Jakobus 3 sagt Jakobus, der Halbbruder Jesu, es ist interessant, mit eurer Zunge betet ihr Gott an, ihr segnet Gott und flucht die Menschen, die nach dem Ebenbilde Gottes gemacht sind. Er sagte, nicht einmal in der Natur ist es so. In der Natur haben wir einen Teich, haben wir eine Quelle, eine Wasserquelle. Und aus dieser Wasserquelle kommt süßes oder bitteres Wasser, aber nicht zugleich süß und bitter. Von einem Feigenbaum kommen Feigen bloß, nicht Feigen und Äpfel. In der Natur haben wir diese Konsequenz, dass nur eine Sache kommt und von uns Menschen ist diese Unkonsequenz. Wir kommunizieren mit Gott, sprechen schöne Worte und mit Menschen sprechen wir schlechte Worte. Gleiche Zunge. Und da sagte er zum Schluss in dem Jakobus-Text, meine Brüder, das soll nicht so sein. Ja klar, soll es nicht so sein. Da soll unsere Rede mit Gott erhebenden moralischen Charakter haben. Wir reden mit Gott anbetend und das Reden mit Mitmenschen sollte den gleichen erhebenden moralischen Charakter haben wie unser Gebetsleben. Es ist ein Gedanke zu überlegen. Wir dürfen nichts aus diesem Mund kommen lassen, was nicht diesen moralischen Charakter hat, positiv. Nun, Kommunikation ist ein großes Problem. Ich kam nach Deutschland und natürlich angefangen, die deutsche Sprache zu lernen und dann die deutsche Sprache zu lieben und mit der deutschen Sprache zu spielen. Ich freue mich wunderbar, mit der deutschen Sprache umgehen zu können und staune. Immer wieder hole ich es ein Jahr später aus dem Schrank und es ist noch voll da, dass ich es benutzen kann. Das ist mir ein großes Rätsel und ein Wunder. Und ich hörte diese Tage Übersetzung, Englisch-Deutsch, Englisch-Deutsch. Und Daniel war dabei. Und Englisch-Deutsch, Englisch-Deutsch. Und am Schluss hat er gesagt, war es gut übersetzt. Und das ist das Problem, wenn wir beide Sprachen mächtig sind, nicht wahr? Wir kennen die Bedeutung und den Zusammenhang der Wörter in der ersten Sprache, ich in der englischen Sprache, wie es gesagt wurde in einer Predigt. Und ich hörte den Dolmetscher, oh, der hat das und das und das übersehen oder anders formuliert in der Übersetzung und nicht genau treffend gesagt. Es ist schwer, es genau treffend zu übersetzen. Alle von uns wissen, wer beide Sprachen mächtig ist, weiß, die Übersetzung ist eine schwere Sache. Gott kam vom Himmel, um zu kommunizieren. Er heißt Logos. Er ist das endgültige Wort, Jesus ist das endgültige Wort an die Menschheit. Johannes Kapitel 1. Das Wort wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des eingeborenen Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Und alles, was Jesus tat, hatte Bedeutung. Alles, was Jesus sprach, hatte Bedeutung. Jedes Wort war so gewichtig. Diese Tage habe ich die Stellen alle durchgesucht noch einmal. Niemand sprach wie dieser Mensch, heißt es, über Jesus. Niemand kommunizierte wie er. Ein Soldat sollte ihn verhaften und bringen. Und er kam zurück und redete. Niemand spricht wie der. Er war so imponiert von der Kommunikation von Jesus Christus. Wie kommunizieren wir in der Ehe und Familie? Wie ist die Qualität der Kommunikation? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das tief überlegen, über die Qualität der Kommunikation. Nun, wir denken, also wenn wir das Wort Kommunikation hören, denken wir bestimmt an Sätze. Aber 80 bis 85, eventuell 90% unserer Kommunikation ist nonverbal, lautlos. Neulich im Unterricht stand ich vor dem Unterricht, habe ich den Studenten gesagt, 80 bis 90, unsere Kommunikation ist nonverbal. Ich bin so angezogen. Was kommuniziere ich? Ein Student hebt die Hand, Sie sind alt. Es waren Junge und Mädchen in der Pause, haben gefragt, waren Sie beleidigt? Und ich sagte, nee, ich habe die Frage gestellt. Ich muss alles entgegennehmen, was kommt. Und natürlich, ich ziehe mich bewusst so an, weil das kommuniziert. Daniel hat eine Kappe, eine Baseballkappe. Und er trug es im Semester jetzt bei mir oft im Unterricht. Er schüttelt seinen Kopf. Er weiß genau, was ich sage. Er hat genügend Deutsch in diesen Tagen gelernt, dass er die Geschichte mal hört. Und als wir ankamen in der Bibelschule Brake, habe ich gesagt, Daniel, ich denke, es ist am besten, du trägst die Kappe nicht im Unterricht. Bei mir drüben, viele Jungs haben eine Kappe drauf. Es ist verstanden, es ist okay, es kommuniziert nichts Negatives. Aber wenn man hier eine Kappe trägt, jeder stürzt sich dran. Warum trägt er die Kappe? Was will er denn? Man fragt. Mir ist es wichtig, dass nichts von dem, was ich bin, hier vorne, ablenkt von Jesus. Ich bin gekommen mit einem Ziel, die Aufmerksamkeit auf Jesus zu lenken, nicht auf mich. Nicht auf mein Aussehen, nicht auf meine Tracht. Ich möchte nicht übermäßig, überschwänglich in eine Richtung, noch in der andere Richtung mich hier anziehen. Und ich fragte gestern, wie ist es normal am Sonntag? Wird Krawatte? Okay, Krawatte, ja, ich habe Krawatte mitgebracht für Sonntag. Und ich möchte deswegen das tun, damit man die Botschaft hört und sich nicht ablenken lässt von dem, wie ich angezogen bin, weil da meine Tracht kommuniziert. Ihr versteht, was ich meine. Alles, was wir tun und sagen, kommuniziert. Könntest du mal hier aufstehen, bitte? Ich war neulich im Unterricht und einer war so. Und ich ging auf ihn zu und ich spiele ihn dann. Ich wollte ihm die Hand geben und er machte so. Oh, danke schön. Er drehte sich nicht um. Was hat er kommuniziert? Er kommunizierte, du bist nicht wert, dass ich mich umdrehe und mich dir zuwende. Er ist von Asien, ein Student von Asien. Ich denke, ich habe ihn ein bisschen beleidigt im Unterricht. Er war geärgert. Ich konnte es lesen an seine Mimik. Auch das kommunizierte. Ich lese, viele Leute denken, hier vorne können wir gar nichts lesen. Oh, ein Student, wir haben einen Videostreifen gezeigt im Unterricht. Und einer guckt runter und ich sehe sein Gesicht beleuchtet. Ich stehe auf, ich war auf der Seite vom Raum, ich stehe auf und laufe ganz rüber und ich sage, bitte Telefon weg. Das war schon eine Regel in der Klasse, aber er meinte, ich sehe das nicht. Es ist manchmal interessant, was die Studenten denken, was wir nicht sehen. Wir sind nicht Gott, aber wir sehen viel. Kommunikation ist das Herz der Ehe und vieles ist nonverbal. Streicheleinheiten, Flüstern, Augen, in die Augen schauen, all diese Dinge kommunizieren. Und wir geben Acht darauf, dass wir, ausgehend von der Quelle von gestern Abend, dass wir Liebe kommunizieren. Ich will Liebe kommunizieren. Du bist mir wichtig. Wie vermittle ich Liebe? Durch das, was mein Körper sagt und was ich tue mit meinen Händen, will ich, dass meine Kinder wissen, ich liebe sie. Und dann erst recht durch Worte meinen Kindern mitteilen, dass ich sie liebe, wie ich gestern Abend sagte, vielleicht 1000 Mal. Mehr vielleicht, wahrscheinlich. Bei der Kleinen das Wort I love you in ihr Ohr geflüstert, bis sie die Antwort gegeben hat, I love you. Und dann wurde es häufig benutzt. Dann wusste sie, was sie sagt. Und sie war froh und teilt es leidenschaftlich auch jetzt mit. Papa, I love you. Diese Mitteilung zu wissen, die Kommunikation zu wissen, wir gehören einander, wir schätzen die Wertschätzung. Kommunizieren meine Worte, Wertschätzung ist äußerst wichtig. Und ich wollte Folgendes sagen, das möchte ich zurückgreifen zur letzten Stunde über Leiterschaft. Übrigens, all diese Themen gehen ineinander über. Es ist nicht, das ist Leiterschaft abgecheckt, eine Sparte für sich, berührt nichts anderes, sondern Leiterschaft berührt alles. Diese Kommunikation berührt Leiterschaft. Alles geht ineinander über. Es ist ineinander fließend. Und ich habe gedacht, das wollte ich sagen, von der letzten Stunde abschließend. Diese Gedanken über Leiterschaft betreffen auch Jugendliche und ich bin froh, dass es viele Ledige und auch manche Jugendliche hier gibt, unter 20, unter 15 sogar, die hier sind und zuhören. Denn eine junge Dame soll wissen, was für ein Mann in Frage kommt für sie. Sie soll eine Vorstellung haben, er ist ein Mann Gottes, der sich selber zu Christus leiten kann und fähig auch ist, die Leitung, die geistliche Leitung in einer Beziehung zu haben und das auszuführen. Und wir Männer müssen wissen, was es bedeutet, geistlich zu leiten in der Beziehung. Und zu leiten bedeutet auch Kommunikation. Nicht Druck, gar nicht Druck, sondern motivieren, Inspiration, sodass der andere Freude hat an der Leitung, das zu kommunizieren. Nun, in der Ehe, hier ist ein Problem, das ist mir diese Tage in Deutschland zu Ohren gekommen, das Problem ist häufig der Fall. Eine Person ist sehr mitteilsam und die andere Person eher schweigsam. Und häufig, man macht Scherze drüber im Englischen, häufig ist es der Mann, der weniger spricht als die Frau. Und es war der Familienspezialist James Dobson, der gesagt hat, Frauen sagen 50.000 Worte pro Tag und Männer 25.000. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber nach seiner Schätzung. Und wenn er heimkommt, hat sie 25.000 schon benutzt, hat aber 25.000 über. Und wenn er heimkommt, hat er 24.900 benutzt. Und weil ich das weiß, und weil ich weiß, wie sehr meine Frau Kommunikation bedarf, und ich komme heim und der Tag war auslaugend, hole ich eine Kiste von unserer Couch im Wohnzimmer und lege es auf den Küchenboden. Küchenboden ist hart, aber ist egal. Ich lege mich hin mit einem Kissen in ihrer Nähe, natürlich nicht unter ihren Füßen, nicht in der Nähe vom Waschbecken oder vom Spülbecken oder von Herd oder so, sondern auf der anderen Seite, dass ich sprechen kann und sie sprechen kann, ohne dass ich ihr im Weg bin. Und ich höre, wie war dein Tag, wie geht's? Und ich kann mich entspannen ein bisschen. Das tut wohl, die Entspannung. Aber ich will hören, was sie bewegt. Sie kommt morgen heim von Bulgarien, ich komme Montag heim von Deutschland und wir haben, ihr könnt denken, Geschichte nach Geschichte zu erzählen. Und ich habe Unterricht Dienstagmorgen um 8. Dienstagmorgen um 8 bin ich aus dem Haus, aber ich sage ihr, Schatz, ich komme um 10:30 wieder da. Und wir sind zusammen. Wir müssen Zeit nehmen, Dienstagnachmittag zum Austausch. Sie hat viel zu erzählen, durch die Mail gestern und heute, weiß ich, einige schwere Dinge zu erzählen. Ich will hören. Ich will verständnisvoll mit ihr umgehen. Das bedeutet hören. Kommunikation ist ein beträchtlicher Teil des Zuhörens. Und an dieser Stelle muss dieses Kommunikationsprinzip deutlich gesagt werden. Nicht das, was der Sender sendet, wird kommuniziert, sondern was der Empfänger versteht, das wird kommuniziert. Ich sagte in der letzten Stunde, meine Frau hat nicht gewunken, sie kommunizierte Desinteresse an die Person, Hochnäsigkeit durch das Nichtwinken. Es war eine falsche Interpretation von der Handlung, aber das war kommuniziert. Und alle von uns haben das mehrfach erlebt. Wir sagen ein Wort, der andere, entweder ist ein lautes Geräusch in meinem Auto oder irgendeine Tür schlägt zu oder so, und ein Teil von dem Wort fehlt. Anstatt Witz hört man Fritz. Und dann geht man um mit dem Satz, mit Fritz im Satz anstatt Witz. Und völlig andere Bedeutung. Nur weil man irgend durch ein Geräusch gestört wurde. Wenn der Sender merkt, ich wurde missverstanden. Was hast du gehört? Das ist eine gute Frage. Was hast du gehört? Dann der Empfänger sagt das und das. Nein, nein, das war das andere Wort. Manchmal regt man sich auf bis an die Decke über ein missverstandenes Wort in der Kommunikation. Und wenn Liebe herrscht und Vergebungsbereitschaft da ist, sollte jede Misskommunikation eigentlich leicht zu beheben sein. Oh, das, so hast du es gemacht. Oh, Entschuldigung, das ist kein Problem. Das sollte nicht mehr als 2 Sekunden nehmen, dann geht man weiter im Gespräch. Es sei denn, man kritischen Geistes ist. Es sei denn, man sich erhebt über andere. Du sollst deutlicher sprechen. Du sollst deutlicher. Und man schiebt die Schuld auf den Kommunikator, was er hat, auf Verantwortung. Aber man soll sagen, ich habe falsch gehört. Fertig, aus, Entschuldigung, man geht weiter im Gespräch. Diese Dinge sollten Sekunden nehmen. Das sind nicht große Dinge, sondern Kleinigkeiten. Und mein Problem, meine Herausforderung in vorehelichen Gesprächen vor allem, ist, wenn ich merke, er spricht fast so viel wie eine Tür und sie spricht ständig. Sie plappert und plappert und spricht und gibt. Und der hat, ja, nein. Zweimal, einmal und hat wenig zu sagen. Ich ahne, es gibt Probleme. Und dann sage ich Folgendes. Eine kam zu mir, sie sagte zu mir, ich möchte, dass er leitet. Und wo sie kamen zum Gespräch, und sie sagte das eben an dem Tag vor ihm, sie kommen durch die Tür und sie kommt, lebt wie sie ist, rein und sie sagt, hallo Roger. Und er sagt, nur Roger, ganz gemurmelt dahergesprochen. Und dann hat sie in dem Gespräch gesagt, mein Vater war ein Leiter, ich will, dass er ein Leiter wird, ich will, dass er die Leitung übernimmt. Da habe ich zu ihr gesagt, da musst du lernen zu schweigen. Wenn du willst, dass er dein Mann wird und du willst, dass er leitet, du darfst nicht vorspringen. Wenn du vorspringst und ihm die Rede abnimmst, hat er niemals die Möglichkeit, sich zu entfalten, in Initiative ergreifen. Und dann habe ich mich ihm zugewendet und sagte, und du musst anfangen zu reden. Du darfst nicht einfach schweigen, sondern fang an, die Initiative zu ergreifen. Sie sind glücklich verheiratet. Ich habe Kontakt mit ihnen immer wieder. Aber das war am Anfang eine Hoffnung von ihr, denn ihr Papa war ein sehr fester, strammer Leiter, guter Leiter. Und er ist dieser Mann, dieser Ehemann, spricht nicht so viel. Dann muss man bereit sein, Rücksicht zu nehmen darauf und nicht immer vorspringen als Frau, wenn man selbst sehr wortfähig ist und eher wortkarg. Und die Frau könnte ihm einfach unwissens und unwollen, nicht zu wollen. Sie könnte ihm die Leitung abnehmen, indem sie ständig die Sprechende ist. Nun, einmal hörte ich von einem Mann, er sagte, ich bin Moses, sie ist Aaron. Das heißt, sie ist mein Mundwerk, sie spricht. Und das war weniger erbauend und weniger hilfreich. Ich war nicht imstande, mit dem Paar was weiteres zu sagen. Ich hörte zu und schüttelte innerlich den Kopf, nicht äußerlich. Nun, an der Kommunikation kommt dieses Sprichwort in der deutschen Sprache sehr zum Tragen. Der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Apfel- und Baumprinzip ist hier häufig der Fall. Und wenn man gelernt hat, gut zu kommunizieren, wunderbar. Was sind die Vorbilder der Kommunikation in der Familie? Und ich stelle heute diese Frage nicht, damit wir ins Gespräch kommen als Klasse drüber, sondern damit man sich überlegt, wie waren meine Vorbilder? War mein Vater fähig mitzuteilen? War meine Mutter fähig mitzuteilen? Haben sie sich gegenseitig verstanden? Denn die Vorbilder prägen die Kinder. Wenn gute Kommunikation da ist, die Kinder werden durch das gesunde, herrliche Vorbild stark geprägt. Und ich kann ziemlich schnell merken, wenn ich reinkomme zu Gast oder so, ob die Kinder Geborgenheit haben und auch mitteilsam sind. Ich bin froh, wenn ich sehe, die Kinder können mitteilen, dann merke ich Geborgenheit herrscht und man kann von sich geben. Und ich denke, an diesem Punkt haben wir natürlich viel, viel zu lernen. Eine Sache in der Kommunikation steht in Sprüche 17, Vers 27. Wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geistes ist, der ist ein weiser Mann. Der nächste Vers ist auch bedeutend, Vers 28. Selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt. Verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Wir müssen nicht alles sagen. Und vor allem, wenn es um Dinge geht zu sagen, sollen wir auch wählerisch sein, wann wir manche Dinge sagen. Es kann sein, dass wir Dinge auf dem Herzen haben. Aber es ist nicht immer zeitlich angebracht, jetzt das zu sagen. Viele Leute denken, ich muss es sagen, wenn ich daran denke. Wir sind vergesslich oder was auch immer. Und wir denken, ich muss es da sagen, wo ich dran denke. Und manchmal ist es schädlich, wenn man solche Dinge sagt. Hier ist noch eine Sache, die äußerst wichtig ist, zu Herzen zu nehmen diesbezüglich. Ich habe neulich eine Predigt gehalten über diesen Text, über einen Text. Und ein Kommentar darüber. Der Kommentator sagte, es ist wichtig, dass man lernt, man muss nicht alles sagen. Manchmal sagen mir Leute, ich bin zu wahr. I'm too truthful. Ich sage, nein. Wir können nie zu wahrhaft sein. Alles, was wir sagen, hat die Wahrheit zu sein. Alles. Aber es bedeutet nicht, dass wir alles sagen dürfen. Und wenn wir Dinge erfahren, haben wir erstens nicht das Recht und die Befähigung, die Bestätigung, die Autorisierung, alle Dinge, die wir hören, weiterzugeben und sollten denken, selbst wenn ich die Erlaubnis hätte, das weiterzugeben, ist es nicht unbedingt weise. Und ich war in einer Gemeinde, Dinge geschahen. Manche dieser Dinge wurden im vertraulichen Gespräch erörtert und besprochen und verarbeitet. Und eine Person in dem vertraulichen Gespräch nahm aus dem vertraulichen Gespräch diese Informationen und sagt schädliche Informationen, sagte es einem Betreffenden von dem Schädlichen. Und diese Person ist natürlich sauer über den Sender der Informationen. Weil es vermittelt wurde. Was gab diesem Vermittler das Recht, das weiterzusagen? Nichts. Und es war schädlich. Deswegen ist manchmal gute Kommunikation Schweigen über gewisse Dinge, die wir wissen. Denn sonst ist es schädlich. Und ich muss auch in der Ehe, ich darf über viele Dinge nicht sprechen. Man sagt, in der Ehe sollen wir über alles sprechen, aber ich möchte ein paar Fälle nennen, bei denen es äußerst unratsam ist, unweise ist und auch nicht erlaubt ist, über diese Dinge zu sprechen. In den USA gibt es die Gesetzgebung, dass wenn wir einen Disziplinfall haben an der Schule und in diesem Disziplinverfahren Dinge gesagt werden, diese Dinge aus dem Raum nicht getragen werden dürfen. Ich sage meiner Frau nicht, wer da war, was der Fall war. Über diese Situation muss ich gesetzesgemäß schweigen. Seelsorgepflicht, also das heißt, wie heißt das Wort? Schweigepflicht in der Seelsorge. Das heißt, diese Dinge, wenn ich heimkomme, ich nahm teil an einer Gruppe bei uns in der Gemeinde für Leute, die eventuell Süchte haben oder so. Und wir haben ausgemacht mit der Gemeindeleitung, wir sagen nicht einmal, wer daran teilnimmt. Ich komme heim und ich sage, es waren 12 Männer und 8 Frauen oder 12 Frauen und 8 Männer oder so. Guten Abend. Wunderbare Gespräche. Mehr sage ich nicht. Ich sage nicht, wer da war. Und wir sagen auch den Teilnehmern, dass wir das daheim nicht erzählen, damit sie frei, offen reden können und wissen, das geht nirgends hin. Ein Grund, warum man gerne mit mir spricht hier in Deutschland, ist, dass sie wissen, ich steige in ein Flugzeug und die ganzen Dinge, die gesagt wurden, fliegen weg von Deutschland. Und das ist vielleicht auch gesund so, dass man von der Ferne kommt und Dinge hört, die man hier auf keinen Fall weitergeben kann, weil ich andere nicht kenne. Ich habe keinen Bezug zu anderen Personen. Diese Dinge in Sprüche 17 sind wichtig. 18, Vers 30, wer antwortet, Sprüche 18, Vers 13, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Und vor allem das Hören an dieser Stelle betrifft ganz besonders beide Seiten anhören. Die Sprüche sagen es auch. Wer eine Seite preisgibt, der andere ist überzeugt, das ist richtig, bis einer von der anderen Seite kommt und spricht. Und ich habe mich schwer geschädigt und ich habe auch manche sehr verwundet in meiner Kommunikation, indem ich von der einen Seite ein schnelles Urteil gebildet habe, etwas gesagt habe und plötzlich merkte, viele Dinge habe ich nicht gewusst und lag völlig falsch in meiner Einschätzung von dem, was passierte. Beide Seiten anhören, nicht zu schnell reden. Und dann auch die 15, Vers 18 lese ich auch diesen Vers in den Sprüchen. Ein zorniger Mann erregt Streit, aber ein langmütiger stillt den Zank. Es ist wichtig, dass wir lernen zu vergeben und keine bittere Wurzel mit uns zu haben. Ich spreche mehr darüber morgen. Es ist interessant, in USA häufig im Unterricht fällt mir nur das deutsche Wort ein. Plötzlich kommt es raus und hier fällt mir das Englische ein. Mein Kopf ist durcheinander heute. Ja, wir tendieren in diesem Fall aus dem Zorn zu reden. Und viele Dinge werden kommuniziert im Ärger und im Zorn. Und wir sollten lernen, das ist eigentlich keine Basis für eine Beziehung. Aus dem Mund kommen Wörter, die der Situation hier vor mir nicht gemäß sind. Denn sie sind getrieben von einem inneren Zorn. Und sie erbauen nicht, sie helfen nicht, sie zerstören. Darf ich bitten, dass wir unsere Bibel aufschlagen? Zu Epheser 4, 25. Epheser 4, 25. In diesem Text lesen wir einige sehr wichtige Dinge über Kommunikation. Und diese Stelle wäre eigentlich wert, auswendig zu lernen. Epheser 4, Vers 25. Darum. Warum? Ja, weil wir Jesus anziehen. Vers 24. Dagegen erneuert werdet im Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit, weil wir neue Christen, weil wir neue Menschen sind in Christus. Darum, Vers 25, leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Weil wir alle Christus haben und kennen, alles, was wir sagen, hat wahr zu sein. Alles. Wenn die Unwahrheit gesprochen wird, zerstört die Unwahrheit das Vertrauen. Und der Klebstoff einer Familienbeziehung ist das Vertrauen. Wenn ich meinen Kindern nicht vertrauen kann, dass sie die Wahrheit sagen, die Beziehung ist distant. Wenn ich angelogen werde von einem, und angelogen, dann habe ich nur Distanz, weil ich nicht weiß, ist dieses Wort wahr oder nicht. Ich muss immer denken, kommt hier die Wahrheit. Ich weiß von einem Christen, der war bekannt für die Wahrheit. Es war Abschlussprüfung an der Schule hier in Deutschland. Englischprüfung. Und alle Prüfungsbögen sollten auf den Flügel, Klavier, gelegt werden im Musiksaal. Alle. Und einer geht raus, legt es dort ab und da war ein Haufen. Und der Lehrer, ich weiß es nicht warum, aber der Lehrer war nicht da, als der letzte Bogen abgelegt wurde. Und der ging raus, die Schüler waren draußen und haben gearbeitet. Eine halbe Stunde waren sie weg und die Blätter lagen noch da. Und da sagte einer, komm, wir gehen in den Musiksaal und spielen Klavier und singen. Und sie kommen zum Flügel und da ist der Stapel von diesen Prüfungen. Und sie haben allen Schreck bekommen. Und der eine sagte, wenn der Lehrer denkt, wir waren hier, dann denkt der Lehrer, wir haben gemogelt, wir haben gelogen. Und da war ein Christ dort. Und sie sagten zum Christen, nimm du die Bögen zum Lehrer und sag dem Lehrer, dass sie sah und da waren auf dem Klavier und niemand hat sie angeschaut. Nimm du sie hin. Und der Christ hat das getan. Die haben gesagt, die Mitschüler haben gesagt, wenn du sie nimmst, glaub sie dir. Er nahm sie, gab sie ab Und der Lehrer hat dem Christen geglaubt. Das ist herrlich. Wenn unsere Worte Ja und Ja sind und Nein und man weiß, hier kommt die Wahrheit, ist Vertrauen. Vertrauen ist der Klebstoff der Beziehung. Und wenn, es muss aufgrund der Wahrheit kommen. Darum leget die Lüge ab. Alte Menschen lügen, Christen sollen nicht lügen, sondern jeder mit seinem Nächsten nur die Wahrheit. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Wir sollen nicht im Zorn in unserer Beziehung sein. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Dieser Vers, ich hörte einmal eine Auslegung von diesem Vers und eine Auslegung von dem barmherzigen Samariter. Das waren drei Lebenseinstellungen bei dem barmherzigen Samariter. Die Diebe, was dir gehört, gehört mir, wenn ich es bekommen kann. Der Priester und der Leviten. Was mir gehört, gehört mir und du bekommst nichts davon. Der Samariter. Was mir gehört, gehört dir, wenn du es brauchst. Drei Lebenseinstellungen. Das ist eine gute Predigt, wenn man 40 Jahre nach der Predigt noch die Predigtpunkte behalten kann, nicht wahr? Und da sagte ein anderer, wann ist ein Dieb nicht mehr ein Dieb? Wenn er nicht mehr stiehlt? Da ist er bloß ein arbeitsloser Dieb. Nein, ein Dieb ist nicht mehr ein Dieb, wenn er gelernt hat, mit seinen Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er anderen gibt. Ein Dieb hat alle Pfeile auf sich gerichtet. Ich bekomme, ich bekomme, ich bekomme. Und wenn er nicht mehr ein Dieb ist, ist er nicht mehr selbstbezogen, sondern er gibt von sich. Ich mach's und geb's, ich mach's und geb's. Es ist dieser Paulus, der das sagt. Vers 29 sollte jeder an den Spiegel und im Bad und dort am Fenster vor dem Spülbecken in der Küche und da am Arbeitsplatz und irgendwo anbringen, dass es auswendig gelernt wird. Und wir sollten uns das, bis wir es so auswendig gelernt haben, dass wir es nicht vergessen, diesen Vers. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig angebracht ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Ausschließlich kein schlechtes Wort. Nichts Abfälliges, nichts Herabtuendes. Wir sollen nie bekannt sein dafür, mit unserem Mund über andere uns lächerlich oder uns lustig zu machen vielmehr. Ich habe eine schwere Erfahrung gemacht in meiner Jugend. War gläubig Christ seit meinem achten Lebensjahr und aktiv entschieden in der Nachfolge, aber total unreif mit meiner Zunge. Und mir war es schön, wenn jemand gelacht hat. Und wenn ich Dinge erzählt habe und sie gelacht haben, da fühlte ich mich wohl. Und wir waren in einem Schulbus zusammen. Und ein Mädchen war da, etwas gewichtig. Und ich habe mich lustig gemacht über ihr Gewicht. Und alle lachten, sie lachte. Und das tat ich nicht einmal, sondern mehrmals. Auf der Fahrt, sie war im Bus, ich machte mich lustig über sie und andere lachten und sie lachte. Und dann kam ein neuer Christ auf mich zu und sagte, Roger, an der Schule bist du nicht beliebt. Was? Wirklich? Warum? Wegen deiner Zunge. Er war ein neuer Christ, preis den Herrn für ihn, dass er offen genug war und freimütig genug war, dass er mir das sagte. Und sofort dachte ich an das Mädchen. Oh. Und so habe ich mich schnell auf die Räder gemacht und fuhr zu ihr. Und ich kam zu ihr ins Haus und habe gesagt, ich bin gekommen, um mich zu entschuldigen für meine Rede. Ich habe im Bus mich lustig gemacht über dich und alle haben gelacht und du auch mit. Und das war schäbig von mir. Ich schäme mich, dass ich das getan habe. Es war schädlich und ich bitte um Vergebung. Und dann, sie fing an zu weinen. Sie weinte vielleicht, es schien mir wie eine halbe Stunde. Es war nicht so, aber es war sehr lang. Und wo sie sich gefangen hat, sagte sie, ja, manchmal nach den Busfahrten bin ich nach Hause gegangen und habe die ganze Nacht durchgeweint. Oh, ihr könnt nicht ahnen, wie dreckig ich mich fühlte, dass ich das verursacht hatte bei ihr. Sie hat mir vergeben. Wir haben eine herrliche Beziehung. Und bei unserem 35. Ehefreude machten meine Frau und ich eine Reise nach Hawaii. Zwischenlandung in Seattle. Ich komme vom Bundesstaat Washington. Und sie auch. Und bei der Zwischenlandung, wir laufen durch die Halle in Seattle und da kommen die zwei mir entgegen, Jack und Laura. Und wir setzen uns hin, wir haben beide eine Stunde. Und bei der Gelegenheit habe ich ihr gesagt, wie dankbar ich war und bin für ihre Vergebung an dem Tag und erinnerte sie daran, dass ich sie verletzt hatte. Sie sagte, das Herrliche von Christen, Roger, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ist das geschehen? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich sagte, Preis den Herrn, dass du es vergessen hast, aber ich habe es sehr wohl in meinem Gedächtnis. Das habe ich getan. Ich bin nur dankbar für deine Vergebung. Und von da an habe ich mit Gottes Hilfe mir vorgenommen, mich nie einmal, nicht ein einziges Mal lustig zu machen über andere. Man sagt im Deutschen, ich habe das Wort gestern Abend benutzt, Mobbing. Im Englischen sagen wir Bully. Über andere sich lustig machen und so zu piesagen und runterzumachen, zur Schnecke zu machen, dass sie sich wie das letzte Stück Dreck fühlen. Und das geschieht häufig, das geschieht auf dem Kindergartenplatz, das geschieht auf dem Schulfeld, das geschieht überall in der Gesellschaft, das geschieht in den Straßen und Gängen, es geschieht in unseren Gemeinderäumen, das geschieht draußen in der Welt und viele Christen haben sich das angeeignet, andere Leute runterzumähen mit der Zunge. Und wir denken, ha, dort wird's gemacht, hier wird's gemacht. In der Wahlzeit, in der Kandidaturzeit vor der Präsidentenwahl wird im Fernsehen natürlich so viel Dreck geredet. Scheußlich. Und ich merkte, wir sind in den USA 25 Jahre, einige Präsidentenwahlkampagnen abgelaufen und ich merke, die Qualität der Rede an der christlichen Universität verschlechtert sich in der Zeit, weil man sich das aneignet. Draußen verleumden sie, wir dürfen es auch hier tun. Nein, nein, wir dürfen es nicht hier nicht tun. Das, was die Welt tut an Verleumdung und negatives Reden, dürfen Christen nie und nimmer kopieren. Und das geschieht häufig, leider. Und da sagt ihr kein, ich denke, ich habe Deutsch gut genug gelernt. Das bedeutet ohne Ausnahme kein schlechtes Wort. Nicht ein einziges schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern ausschließlich, was gut ist, zur Erbauung. Und das nicht jedes Wort, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist. Überleg, würde das hier helfen? Sollte ich diese Worte jetzt und hier sagen? Oder passt es vielleicht später? Oder vielleicht nie? Und dann, Herr, hilf, dass ich meine Wortwahl richtig mache, damit es den Hörern Gnade bringe. Damit ich erbaue. Das bedeutet nicht, dass man nicht ganz klar und deutlich Korrektur gibt. Eltern haben das zu tun in der Erziehung. Es bedeutet in der Ehe, dass wir öffentlich, offen und ehrlich miteinander zu reden haben, aber nicht ätzend. Ihr versteht, was ich dabei meine. Nicht angreifend, nicht mit Ton, nicht mit Schärfe, sondern freundlich und liebevoll und sachte. Das, und beim Zuhören auch zuhören. Hier kommt Kommunikation. Jemand sagt, ich habe 1000 Euro gestohlen. Okay, wenn jemand mir das sagt in der Seelsorge, schau meine Mimik an. Jemand sagt, ich habe 1000 Euro gestohlen. Wo war das? Wann ist das geschehen? Und was hast du mit dem Geld anschließend getan? Sieh dir mein Gesicht an. Hier ist eine Mimik, die man nicht machen sollte. Ich habe 1000 Euro gestohlen. Was? Wirklich? Oder wenn man den Ton nicht benutzt, man sagt mit dem Gesicht. Und er weiß schon, unten durch bin ich. Unten durch bin ich. Nur durch den Gesichtsausdruck, nicht wahr? Wir kommunizieren dabei. Und es bedeutet, wenn schwere Dinge, wenn der andere Mut gefasst hat, nach langem Überlegen, endlich mal die Wahrheit zu sagen, ich habe gestohlen, dann ohne Gestik, ohne Mimik, mit leisem Ton zu fragen, wann war das, wo war das, wie oft hast du das getan, was hast du mit dem Geld getan und was hast du jetzt vor? Ja, ich möchte das zurückzahlen. Ja, da würde ich gerne helfen dabei, dass es zurückgezahlt werden könnte. Da musst du natürlich die Sünde bekennen. Na, ich möchte das heimlich tun. Aber der andere kam zu Schaden und es würde bedeuten, eine Klärung eurer Beziehung, wenn du das sagen würdest. Gebt dann Rat, wie man das macht und hilf, dass es zurecht gemacht werden kann. Aber da darf man in dem Moment so kommunizieren, dass der andere nicht gleich eingeschnappt wird. Und noch eine Kommunikation kommt manchmal, das hörte ich auch in einem Seelsorgevortrag. Die Warum-Frage. Warum fragt nach Berechtigung, man muss sich rechtfertigen, warum hast du das getan? Und es war ein Seelsorgelehrer, der das gesprochen hat, sein Buch wurde verdeutscht, J. Adams, Befreiende Seelsorge, ist das Buch auf Deutsch. Und ich hörte es auf einer Tonbandaufnahme, die Warum-Frage. Und er sagt, wenn die Mama dem Kind die Warum-Frage stellt, warum hast dein Bruder geschlagen? Oh, weiß ich nicht. Land auf, Land ab in den USA ist, oh, das ist Englisch für I don't know, oh. Und überall, wenn man ein Kind fragt, warum hast du das Geld gestohlen? Warum hast du sein Fahrrad kaputt gemacht? Warum? Nun, ich stellte den Kindern folgende Frage, was hast du getan? Wie oft hast du das getan? Denn wenn sie gestohlen haben, das ist eine Sünde. Und ich möchte keine Berechtigung hören für Sünde. Nicht die Warum-Frage. Es gibt berechtigte Zeit, die Warum-Frage zu stellen, aber nicht dort. Und der Mann, der Seelsorgelehrer, in dem Vortrag mit vielen auf einer Bibelschule, sagte, ich möchte hier illustrieren. Und da war eine Frau in der Menge, ist niemand hier, so kann ich auch niemand so ansprechen, eine Frau war in Gelb angezogen. Liebe Frau, warum tragen Sie Gelb? Und ich weiß es nicht mehr auf der Aufnahme, was die Antwort war und so weiter. Aber dieser Mann kam Jahre später nach Deutschland und hielt Vorträge über Seelsorge. Und da war ich dabei und habe ein Gespräch mit ihm persönlich gehabt. Und ich sagte, wie bedeutend seine Vorträge waren in jener Bibelschule. Und vor allem sagte ich, den Gebrauch des Wortes warum. Und dann wurde er rötlich im Gesicht. Und er sagte, das war das letzte Mal, wo ich diesen Versuch gemacht habe, zu illustrieren in einer großen Menge. Denn die Frau in jenem gelben Kleid an dem Tag, als ich fragte, warum tragen Sie das gelbe Kleid, wollte es nicht preisgeben. Sie hatte ihre monatliche Periode und hat das andere Kleid beschmutzt und griff schnell zum gelben Kleid, hat es angezogen, wollte es nicht tragen, aber es war gelb, weil das andere beschmutzt war. Und sie wollte das natürlich vor aller Öffentlichkeit nicht sagen. Er hat eigentlich sich selber gebrannt durch seine Warum-Frage Illustration. Und er sagte, das war das letzte Mal, wo ich das überhaupt gemacht habe, in der Öffentlichkeit die Warum-Frage zu stellen. Es ist, sagte ich vorhin, wichtig, die Warum-Frage ist nicht unwichtig, aber sie ist bei der Klärung mancher Dinge die falsche Frage auf der Stelle. Die kommt später. Ein Paar in meiner Seelsorge einmal. Er ging fremd. Er lebte mit einer anderen Frau. Und ich bin nach viel Gebet mit seiner Frau, meine Frau und ich beteten mit der Frau. Mit viel Gebet mit ihr bin ich nach Monaten zu ihm gegangen. Ich bekam die Anschrift von der Frau, wo er war. Ich läutete bei der anderen Frau, sie kam an die Tür. Ich sagte, ich bin gekommen, um mit ihm zu sprechen. Er kam heim mit mir an dem Abend. Und er versöhnte sich mit seiner Frau an dem Abend. Und vielleicht einen Monat später stellte ich die Frage, es ist wichtig, die Versöhnung wurde gemacht, Sünde ist beim Herrn, ihr habt euch gegenseitig vergeben. Es ist wichtig zu wissen, wie kam es dazu, dass es zu außerehelichen Geschlechtsverkehr kam. Wie kam es zu dieser Affäre? Und Folgendes geschah. Vor der Ehe, evangelikale Jugend, haben sie Geschlechtsverkehr gehabt. Es war nicht Vergewaltigung, aber er wollte und sie gab nach. Aber sie war widerwillens. Und dann fragte ich an dem Abend, habt ihr die voreheliche Sünde dem Herrn bekannt? Nein. Sie waren 10 Jahre verheiratet, 3 Kinder. Und haben diese Sünde nicht bereinigt. Und so kamen sie zum Geschlechtsverkehr. Jedes Mal war sie so, innerlich abgeneigt. Sie wollte nicht. Und natürlich, die Geschlechtshandlung war total unbefriedigend, weil sie nie wollte. Es war ein wichtiger Grund, aber das war nicht die Frage von dem ersten Abend, sondern die erste Frage war, was? Und die Was-Frage zu lösen, bedeutete, weiterzugehen hin zu der Warum-Frage. In der vorehelichen Zeit, noch eine Sache ist sehr wichtig, das ist die Sünde zu bekennen. In diesem Text geht es weiter. Betrübet nicht den Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, Vers 30. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Wut, aller Bosheit. Seid einander freundlich und barmherzig, vergebt einander gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Diese Sache zuzugeben, hier sehe ich, ich kann nicht sagen, ein so riesengroßes Problem. Dieses Problem ist zugeben, ich habe falsch gehandelt. Ich könnte nicht sagen, wie häufig es mir vorkommt, dass ein Partner einfach nie zugeben will, ich habe gesündigt. Ich weiß es nicht, ob es ein männliches Problem oder weibliches ist. Ich sehe es bei beiden Geschlechtern. Es ist nicht unbedingt mehr von Männern oder Frauen nach meiner Beobachtung. Und im Deutschen haben wir manchmal ein Wort dafür, Rechthaberei. Es geschieht hier so häufig, man hat ein Wort dafür. Rechthaberisch zu sein, tötet die Kommunikation, tötet die Beziehung. Es schiebt die andere Person weg. Es ist nicht glaubwürdig, weil es rechthaberisch ist. Und ich habe so viele Illustrationen. Ich war bei der Schule. Unser Sohn hat sein Abschluss Englischprüfung, der älteste Sohn. Englisch ist die Muttersprache. Wir reden Englisch. Kommunikation ist mein Fach. Ich bin fließend in Englisch, ich habe meine Ausbildung in Englisch gemacht, Universitätsstudium in Englisch gemacht, ich kenne Englisch. Und sie hat 14 Fehler angekreidet in seiner Abschlussprüfung. Er bringt es heim, wir schauen die Fehler an, ich sage, das ist nicht ein Fehler, das ist nicht ein Fehler. Das ist, puh. Und ich habe nichts gesagt, denn ich stelle mir vor, wenn ich hier als Amerikaner in Deutschland Deutsch unterrichten sollte oder in den USA Deutsch unterrichten sollte, ich hätte deutsche Eltern da und sie ständig kommen würden und sagen würden, das machen Sie falsch und das machen Sie. Dann habe ich gesagt, nee, wir machen nichts. Wir wollen das nicht ankreiden. Aber das ist hier die Abschlussprüfung. Ich habe gesagt, jetzt gehe ich. Und ich fuhr zur Lehrerin. Und nein, das ist falsch und das ist falsch. Und ich sagte, liebe Frau, das ist nicht falsch. Eine Illustration davon war diese, was da oben ist, die Lautsprecher. Und im Englischen sagt man Speaker oder Loudspeaker. Beides ist richtig. Und auf der Packung steht oft nur Speaker. Und er hat Speaker hingeschrieben. Sie sagte, das ist Umgangssprache. Hochenglisch ist Loudspeaker. Ich sagte, Hochenglisch ist beides, wenn es Hochenglisch gibt. Und ich ging durch und die gab nicht nach. Die gab nicht nach. Ein Rektor, später ein guter christlicher Freund, ich erzählte ihm die Begegnung, ich sagte, Roger, du hättest Revision einlegen können und das benoten lassen können von einem anderen Lehrer. Aber das wusste ich nicht. Ist egal. Ist schon lange her. Da komme ich von dem Gespräch im Auto zum Büro für ein zweites angesagtes Termin und der Junge dort in dem Gespräch argumentierte, alle Leute, die ein Wunder von Jesus erlebt haben, würden wiedergeboren sein. Ich sagte, wie bitte? Wie ist es mit den 10 Leprakranken, die geheilt wurden und nur einer kam dankbar zurück? Und Jesus sagte, dir ist heute das Heil widerfahren. Was ist mit den 9? Ah, sie kamen später. Wie bitte? Steht nicht im Text. Ah, die erfuhren das Wunder, sie kamen wieder. Und er war rechthaberisch. Alle Wunder bei der Speisung der 5000, alle haben ein Wunder Gottes erlebt und alle sind irgendwann zum Glauben gekommen. Aber das steht nicht im Text. Das Gegenteil steht im Text. Zweimal in eineinhalb Stunden, ich war so gekocht und innerlich aufgewühlt und ich musste sagen, Herr, ich vergebe. Aber wisst ihr, diese Rechthaberei tötet Beziehungen. So zu sprechen, als ob man nicht versagt hat, tötet Beziehungen. Und deswegen möchte ich sagen, bitte sei bereit, in Austausch miteinander zu verhandeln. Das ist ein Wort, was ich den jungen Paaren beibringe in der vorehelichen Seelsorge. Be ready to negotiate. Das englische Wort negotiate übersetzt mit dem deutschen Wort verhandeln. 2 Uhr, 4 Uhr, machen wir mit in der Mitte 3 Uhr. Wir kommen auf einen Nenner. Wir finden uns. Lerne euch zu finden. Bleibe nicht auf deinem Standpunkt stur, wenn es um Nebensächlichkeit geht. Und übrigens, fast alles ist Nebensächlichkeit. Stimmt's oder habe ich recht? Fast alles ist Nebensächlichkeit. Es gibt wenige, ein paar 20, 30 Dinge, die Gottheit Jesu und das Heil und die Bibel und christliche Werte, die nicht verhandelbar sind. Fast alles andere kann ausgearbeitet werden. Und zu lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, aufeinander zu hören, ich kann nicht betonen, wie wichtig das ist. Und zu bereit zu sagen, ich habe ein Problem, ich bekenne meine Schuld, ich will nicht rechthaberisch sein. Das Letzte, was ich nennen will, hat mit Erwartungen in der Kommunikation, in der Familie zu tun. Ich hörte Lars diesen Satz. Ich wünschte zu wissen, wo. Ich würde gerne die Quelle nennen, aber ich habe nicht mehr im Kopf, wo. Es war in einer Zeitschrift. Unerfüllte Erwartungen führen zu Enttäuschung. Merkt ihr den Satz? Unerfüllte Erwartungen führen zu Enttäuschung. Und Enttäuschung, Verbitterung, Rage, Ablehnung, Schärfe, Hass. Diese unerfüllten Erwartungen, die wir haben, können vorprogrammiert sein von dem Vorbild der Eltern in der Ehe. Es war so, Papa kam heim, jeden Tag 11.30 Uhr, Punkt zum Mittagessen. Mutti steht dort am Herd, da ein Fenster über dem Herd und Papa fährt an und sie ruft laut, Papa kommt. Und wo sie die Worte sagt, wir sollen uns aufmachen und hinlaufen zur Küche. Da essen wir Mittagessen. Und wo ich zur Küchentür komme, gerade in dem Moment kommt mein Vater an die Tür und Mutter sieht ihn laufen von dem Fenster aus. Auf die Tür zu. Sie verlässt den Herd für 20 Sekunden, geht zur Tür. Sie macht ihm die Tür auf und gibt ihm einen Kuss. Ich sah das 1000 Mal. Es war nett. Es war irgendwie nett. Und wir heiraten. Und ich komme heim und sie ist gebeugt über dem Spülbecken. Ich komme heim. Ich sage Hallo. Und sie sagt Hallo. Und sie macht weiter. Und ich denke, wo ist mein Kuss? Und da musste ich erkennen, ich hatte durch die gute Prägung meiner Mutter und meines Vaters an der Stelle eine Erwartung. Und ich war enttäuscht. Sie küsst mich nicht. Und so habe ich das ausgesprochen. Wir haben das ausgearbeitet. Jetzt, wenn ich heimkomme, sie weiß, dass ich durch die Tür komme, ich setze meine Aktentasche ab und meine Sachen, was ich in der Hand habe, Jacke raus. Sie trocknet sich die Hände, dreht sich um und dann gibt's Schmusen. Dann gibt's was Schönes. Wir küssen uns, wir umarmen uns, nehmen uns in die Arme und freuen uns, dass wir zusammen sein dürfen. Das ist harmlos. Eine andere Person, die ich weiß, eine Frau, hat immer die Hoffnung, er gibt ihr eine Zärtlichkeit, eine Berührung, eine Umarmung. Das mache ich ständig mit meiner Frau, wie sie arbeitet in der Küche, komme und umarme sie und ständig bin ich, freue mich über meine Frau. Und die Frau hatte die Hoffnung, ihr Mann würde kommen und sie umarmen in der Küche. Und der kommt und spricht und geht. Und nach 5 oder 10 Minuten kommt er wieder. Und da sagt sie, was willst denn du? Nun, das ist natürlich eine sehr anziehende Art. Nicht? Und er geht natürlich gleich weg und umarmt sie nicht, küsst sie nicht. Und sie ist sehr geärgert und geärgert und geärgert. Und sie hat ihren Ärger vorprogrammiert. Ich habe ihr gesagt, du musst die Hoffnung, dass er dir je eine Freundlichkeit zeigt. Und das ist Kommunikation, nicht wahr? Es ist nonverbale Kommunikation, eine Zärtlichkeit mit der Hand oder so. Du musst das aufgeben, dem Herrn abgeben, denn er wird das wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nicht tun. Und wenn du das immer erwartest, du wirst immer enttäuscht sein und du wirst immer in Ärger leben, in Bitterkeit leben. Das ist nicht gesund. Die Macht einer betenden Frau ist ein Buch von Shanti Feldhahn. Shanti Feldhahn. Es ist übersetzt ins Deutsche. Man gab mir dieses Buch, einmal war ich in Europa, man gab mir es in Englisch und ich las es im Flugzeug. Die Macht einer betenden Frau. Und ich sagte, als ich das las, ich tauschte das aus, ich sagte, das kann ich für Nancy beten, das kann ich für Nancy. Ich habe einfach Geschlecht ausgetauscht und gesagt, alle diese Dinge kann ich beten für meine Frau. Was Shanti Feldhahn entdeckt hat, wie wichtig das ist in der Kommunikation, ihre Erwartungen gab sie an den Herrn ab. Sie erwartete nicht von ihm, und wenn er es nicht tat, war sie enttäuscht, sondern sie betete, Herr, hilf. Und das war mir eine große Hilfe. Meine Erwartung an Gott zu richten, dass ich meiner Frau Freundlichkeit zeigen kann, ohne ständig in Verbitterung zu leben, dass sie mich enttäuscht. Viele, viele Paare machen sich kaputt an den unerfüllten Erwartungen, weil sie das dann kommunizieren, du erfüllst meine Wünsche nicht. Statt zu denken, wie kann ich deine Wünsche erfüllen? Wie kann ich die Pfeile weg von mir zeigen? Wie kann ich dir eine Freude machen? Wie kann ich mit dir kommunizieren? Wie kann ich zuhören, weil ich dich liebe? Wir haben einen Herrn, mit dem wir die beste Kommunikation des Weltalls haben dürfen. Er hat eingeladen, in sein Bankettsaal jeden Tag zu kommen, zu lauschen, zu hören, seine Stimme aus der Bibel zu vernehmen. Ihm zu sagen, was uns bewegt, was uns erfreut. Ihm zu sagen, was er uns bedeutet. Danke für das, was du getan hast. Und die gleiche Art im Umgang mit dem Partner, im Umgang mit den Geschwistern. Die gleiche Art. Ich bin dankbar, dass es dich gibt, Papa. Schatz, ich bin dankbar, dass es dich gibt. Ich bin so dankbar dafür, dass du so liebevoll bist, so freundlich, so treu. Die Kommunikation erbauen, zur Erbauung, auf das es Gnade bringe. Möge der Herr uns helfen in unserer Kommunikation. Wir stehen auf und beten.